Ja, liebe Geschwister, Matthias kam gestern, hat mich angesprochen, über was willst du predigen? Da habe ich gesagt, ich bin offen für alles. Ich bin so dankbar, dass ich in Golzen mal predigen darf, da würde ich sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann bin ich bereit, über alles zu predigen. Habt ihr was auf dem Herzen? Ich habe nicht gehofft, dass er nicht sagt, predige über die Opfergesetze des dritten Buches Mose. Hätte ich zur Not auch gemacht, aber es gibt Texte, wo man leichter einsteigen kann. Und dann hat er gesagt, ja, wir sind doch zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Himmelfahrt war Donnerstag und Pfingsten ist nächsten Sonntag. Mach doch irgendwas mit Himmelfahrt und Pfingsten. Okay, kein Problem. Über Himmelfahrt und Pfingsten kann man immer was sagen. Und kann man gleich eine ganze Bibelwoche drüber machen. Die Zeit habe ich jetzt nicht. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt?
Unbegrenzt.
Unbegrenzt? Das hättest du nicht sagen sollen. Nee, ich will schon irgendwo in eurem Rahmen bleiben. Ich bin ja hier nur Gast und halte mich da ganz klar an eure Regeln. Deswegen frage ich, habt ihr hier ein Gaspedal? Nee, ein Gaspedal habt ihr nicht. Ich müsste eigentlich aufs Gas treten.
Wir haben da eine Fallklappe, ne? Also wenn es zu lang geht, ja, wirst du halt plötzlich verschwinden. Ne?
Ja, das ist auch eine Lösung. Gib mal vorher eine kleine Warnung, bevor die Fallklappe gezogen wird. Ja, Matthias hat ja vorhin den Text schon gelesen über Himmelfahrt, Apostelgeschichte, Kapitel 1. Ich will ein paar Sätze dazu sagen, aber dann vielleicht auch noch auf Kapitel 2 einige Auszüge, zumindest über den Anfang, Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1 ist ja der Herr Jesus den Jüngern mehrmals erschienen in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung. Zwischen der Auferstehung und dem Himmelfahrtstag liegen ja 40 Tage. Und dann sind es nochmal 10 Tage zu Pfingsten. Und am 40. Tag ist er zurückgegangen zu seinem Vater im Himmel. Es ist ja so, dass der Himmelfahrtstag so im Volksmund, der wird ja gar nicht Himmelfahrtstag genannt. Wie wird er denn genannt? Bitte? Vatertag. Vatertag wird er genannt. Und das ist ja biblisch eigentlich gar nicht falsch. Denn an diesem Tag ist der Herr Jesus zu seinem Vater im Himmel aufgefahren. Und von daher kann man auch Vatertag sagen, mit diesem Hintergrund und diesem Verständnis. Bitte?
Das wird anders, ja.
Na, bei den Heiden, ja.
Das wird anders verstanden.
Ja, sicher.
Ja. Ja, ich verstehe so.
Wissen ja auch nicht, was das bedeutet.
Ich verstehe so, dass er zum Vater im Himmel aufgefahren
ja,
ist.
Ja,
ich ziehe auch nicht mit dem Bollerwagen durch die Wälder, also von daher. Ja, aber Himmelfahrtstag, das verstehen wir alle als Gläubige. Und er ist ja von Jerusalem aus vom Ölberg in den Himmel gefahren, an der höchsten Stelle des Ölberges, wo die Himmelfahrt stattgefunden hat. Da steht heute die Himmelfahrtskirche. In Israel ist es so, dass man überall, wo irgendwas war, hat man eine Kirche hingestellt. Und von daher ist vielleicht gar ganz schön, dass es auch noch einige Stellen gibt, wo man nicht genau weiß, wo was war, weil da wenigstens dann mal nicht irgendwas steht, sondern wo man vielleicht noch was in Natur besichtigen kann. Aber das ist ein anderes Thema. In Vers 5, Apostelgeschichte 1, Vers 5, sagt Jesus den Jüngern, Johannes hat mit Wasser getauft und jetzt kündigt er ihn an, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und es war wahrlich nicht lange, 10 Tage kann man aushalten. Da haben dann die Jünger die Geistestaufe empfangen. Ja, was ist eigentlich die Geistestaufe? Das kommt ja mehrmals in der Bibel vor, dass Gläubige mit dem Geist getauft werden. Wer empfängt wann die Geistestaufe? Klar, am Pfingsten waren es die Jünger, die ersten Gläubigen, die erste Gemeinde, die aus 120 Personen bestand. Die haben die Geistestaufe empfangen. Und es ist ja so, die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch und kein Lehrbuch. Und das muss man unterscheiden. Und in der Apostelgeschichte sind viele Dinge geschichtlich beschrieben, die aber nicht erklärt werden, was die theologisch bedeuten. Ja, und wie kriege ich das dann raus? Ja, dafür gibt es 21 Lehrbriefe in der Bibel. Und in diesen Lehrbriefen muss ich dann schauen, was schreiben die Apostel und die Propheten des Neuen Testamentes in den Lehrbriefen, wie die ganze Bibel auszulegen ist. Es steht ja am Anfang der Apostelgeschichte 2, Vers 42, dass die Gemeinde die Apostellehre hat. Die Gemeinde hat Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet, die vier Grundelemente jeder Gemeinde. Und die Apostellehre Ja, was ist das? Ich habe so in früheren Jahren, als Jugendlicher, als ich zum Glauben kam, und auch noch in späteren Jahren, gedacht, wäre es dann nicht besser, da steht die Bibel statt nur die Apostellehre. Die ganze Bibel ist doch Gottes Wort und nicht nur die Apostellehre. Das hat aber seinen Sinn, dass da Apostellehre steht. Natürlich ist die ganze Bibel Gottes Wort. Aber wir müssen die Bibel mit der Apostellehre auslegen. Wir müssen die vier Evangelien, die Geschichtsbücher sind, und die Apostelgeschichte, die ein Geschichtsbuch ist, mit den Lehrbriefen der Apostel auslegen. Ja, wir müssen das ganze Alte Testament mit den Lehrbriefen der Apostel auslegen. Wie haben die Apostel, Paulus hat 2/3 der Lehrbriefe geschrieben, 14 Stück, wie haben die anderen Apostel, wie haben die das Alte Testament ausgelegt? Und da haben wir einige Beispiele in den Lehrbriefen. Und das müssen wir verstanden haben. Dann können wir das Alte Testament im Sinne der Apostel mit der Apostellehre auslegen. Und so müssen wir die vier Evangelien und die Apostelgeschichte auch mit den Lehrbriefen auslegen. Und das muss man konsequent tun. Machen wir das mal mit der Geistestaufe. Schauen wir mal in die Lehrbriefe. Wer empfängt wann die Geistestaufe? Da gehen wir in den Epheserbrief. Da geht nämlich der Apostel Paulus darauf ein. Epheser Kapitel 1. Schauen wir nur mal in Vers 13. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Warte noch, wie ich es aufgeschlagen habe. Ich liebe das Rascheln der Blätter in der Gemeinde, weil andere in der Bibel blättern. Wolfgang Nestvogel hat das mal gesagt. Und da kann mich nur anschließen, das Rascheln der Blätter in der Gemeinde, weil in der Bibel nachgeschlagen wird. Das ist ein wunderschönes Geräusch. Paulus schreibt in Vers 13, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, natürlich auch angenommen habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1, 13 und 14. Also hier steht ganz klar, wenn jemand das Evangelium gehört hat, die Botschaft der Bibel erkannt hat und angenommen hat, und dann ist jemand gläubig geworden und dann hat er den Heiligen Geist empfangen. Das ist die Geistestaufe. Und da steht nichts dabei, dass das irgendwie mit einem besonderen Gefühlserlebnis verbunden sein muss. Kann es geben, muss aber nicht. Es gibt viele Leute, die haben das Evangelium angenommen, die haben sich im Stillen bekehrt. Die haben gesagt, ich will dem Herrn Jesus nachfolgen, ich glaube, was in der Bibel steht, haben Buße getan über ihre Sünden, ohne ein großes emotionales Erlebnis dabei gehabt zu haben, können gar nicht genau den Tag sagen, wann sie sich bekehrt haben. Das macht doch nichts. Hauptsache, sie sind jetzt gläubig und in dem Moment, wo ein Mensch den Herrn Jesus als seinen Retter und Erlöser angenommen hat, Buße getan hat über seine Sünden und das auch in Zukunft tun will, dann hat er den Heiligen Geist empfangen. Denn genau das bewirkt der Heilige Geist. Genau das will der Heilige Geist bewirken, dass wir dem Wort Gottes glauben und dass wir versuchen, danach zu leben. Und dann haben wir die Geistestaufe empfangen. Und dann können wir auch noch die Wasser und sollen auch noch die Wassertaufe empfangen. Das ist ja ein Zeichen der Geistestaufe. Und wie lange haben Gläubige den Heiligen Geist empfangen? Wie lange bleibt der Heilige Geist auf einem Gläubigen im Gemeindezeitalter? Ein Tag? Wie lange?
Ewig.
Ewig. Wie kommst du drauf? Warum ewig? Wie kann man das begründen? Nun, das steht in den Lehrbriefen. Lest mal Vers 14, Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist ist das Unterpfand, also die Garantie unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums. Und Vers 13, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, wenn Gott etwas versiegelt hat, das kann kein Mensch lösen, dieses Siegel. Ihr wisst ja, früher hat man diese Siegelbriefe gehabt, man hat etwas versiegelt und nur der Empfangsberechtigte durfte das Siegel lösen und kein anderer. Und wenn Gott etwas versiegelt hat, dann kann das kein Mensch lösen. Wenn ein Mensch gläubig geworden ist, hat den Heiligen Geist empfangen, wird er ihn nie wieder verlieren. Er hat ihn in Ewigkeit. Ja, aber ich kann doch in Sünde fallen. Und ich kann doch auch wieder vom Glauben wegkommen. Ja, ich kann in Sünde fallen. Ich falle leider auch in Sünde. Was mache ich dann? Buße tun. Aufstehen. Weiter geht's. Für einen Christen gibt es nur eine Richtung. Und die heißt himmelwärts. Ein Christ geht immer nur nach vorne und nach oben. Ein Christ legt nicht die Hand an den Pflug und schaut zurück. Sondern wenn ein Christ gesündigt hat, so schnell wie möglich bereinigen vor Gott und wenn es nicht sein muss, auch vor Menschen Buße tun und weiter geht's. Es geht immer nur himmelwärts. Aufstehen, ein Christ bleibt niemals liegen, ein Christ steht auf, tut Buße und geht weiter. Und wenn ich für längere Zeit vom Glauben abgefallen bin, ich habe da auch meine schwachen Momente, meine Krisen, dann bin ich ja trotzdem gerettet. Dann werde ich wieder zurechtkommen. Kann sein, dass es eine Weile dauert, ja, aber ich werde wieder zurechtkommen, denn mein Heil, meine Rettung ist nicht von meiner Leistung abhängig. Es ist 100% Gnade. Meine Rettung steht in dem Moment fest, wo ich mich bekehrt habe und den Heiligen Geist empfangen habe. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dieses Siegel kann kein Mensch brechen. Ihr müsst mal Römer 8, 31 bis 39 lesen. Führt jetzt heute zu weit, weil es ein anderes Thema ist. Ja, dass nichts und niemand uns von unserem Heil trennen kann. Nichts und niemand. Und das muss man wissen. Es gibt Gläubige, die sind bekehrt und wissen das gar nicht und kommen in schlimmste Anfechtungen. Aber wenn ich das weiß, ey, dann bin ich doch erlöst. Das ist Erlösung. Dann bin ich doch erlöst. Ich bin erlöst. Ich kann froh meinen Glauben leben. Ich bin mit meinem Gott in Ordnung und er hat am Kreuz für alle meine Schuld bezahlt. Und ich brauche nur ihm zu bekennen und Buße zu tun. Weiter geht's. Ich bin erlöst. Gott wird immer zu mir stehen. Er hat mich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Vers 14, der die Garantie, das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Ja, wann ist denn die Erlösung des Eigentums? Das ist bei der Entrückung. Da werden alle Gläubigen den neuen, den Auferstehungsleib bekommen. Und der wird nicht mehr sündigen. Stell dir mal vor, wir würden mit diesem Körper, den wir jetzt haben, in den Himmel eingehen. Da würde die ganze Sündigerei im Himmel weitergehen für alle Ewigkeit. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen muss dieser Leib sterben. Und wir bekommen bei der Entrückung den Auferstehungsleib. Die verstorbenen Gläubigen zuerst, 1. Korinther 15, und die noch Lebenden dann gleich als nächstes. Wir bekommen alle den Auferstehungsleib, mit dem wir nicht mehr sündigen können. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist bis zur Erlösung des Eigentums. Und dann werden wir erst recht nicht mehr den Geist verlieren. Und hier müssen wir auch sehen, beim Heiligen Geist, wir sind jetzt im Zeitalter der Gemeinde. Da wird Michael Windhöfel nächste Woche noch einiges dazu sagen. Das hat einige Änderungen mit sich gebracht. Und zwar richtig gute Änderungen, richtig tolle Änderungen. Im Vergleich zum vorherigen Zeitalter, das war das Zeitalter des Gesetzes. Es gibt insgesamt 7 Heilszeitalter. Eins steht uns noch bevor, das wird dann im 1000-jährigen Reich sein. Wir sind im 6. Heilszeitalter. Aber das Zeitalter des Gesetzes, da waren andere Regeln als in der Gemeinde. Und es war ja so, der Heilige Geist, der hat ja auch schon gewirkt auf Erden, bevor es die christliche Gemeinde gegeben hat. Wir lesen ja sogar, wo lesen wir am ersten Mal in der Bibel vom Heiligen Geist?
Weißt du?
Bei Mose, noch genauer? Ganz genau, ganz am Anfang in der Bibel, in den ersten Versen schon, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da lesen wir zum ersten Mal vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat schon immer gewirkt. Aber im Alten Testament oder sogar noch in den Evangelien bis zur Ausgießung am Pfingsten war es so, dass der Heilige Geist zeitweise auf einen Menschen gekommen ist und hat durch ihn gewirkt. Und dann ist er wieder weggegangen. Und ist vielleicht ein anderes Mal wiedergekommen. Wir lesen zum Beispiel beim Propheten Hesekiel, dass er schreibt mehrmals in seinem Buch, der Geist Gottes kam über mich. Der Geist Gottes kam über mich. Dann konnte ich prophetisch reden. Also wenn der Geist Gottes immer wieder über ihn kam, muss er zwischenzeitlich nicht über ihm gewesen sein. Und so war das im Alten Testament. Da gab es auch Gläubige, aber sie hatten nicht dauerhaft den Heiligen Geist. Sie waren nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Gläubigen vor dem Gemeindezeitalter sind natürlich auch alle gerettet. Das Blut Jesu rettet auch die, die vorher gelebt haben. Man kann nur gerettet werden durch das Opfer Jesu, auch die Gläubigen zu alttestamentlicher Zeit. aber sie hatten nicht dauerhaft den Heiligen Geist und waren nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist nur über den Gläubigen der Gemeinde, dass sie dauerhaft den Heiligen Geist in sich haben. Und das ist so wunderbar, dass wir wirklich fröhlich sagen können, wir sind erlöst. Darüber dürfen wir uns freuen. Dahin lacht mal einer und freut sich. Ja, wir dürfen uns freuen, dass wir als Gläubige den Heiligen Geist haben. Und das ist so wunderbar. Und das ist der Geist, den der Herr Jesus seinen Jüngern 10 Tage vor der Ausgießung verheißt. Er hat sogar noch früher verheißen, als er mit dem beim Abendmahl mit ihnen zusammen war, als sie das Passa gefeiert hatten, das letzte Passa, gleichzeitig das erste Abendmahl. Und da hat er ihnen auch die Ausgießung des Geistes angekündigt. Er hat ihnen sogar gesagt, bittet, dass der Heilige Geist über euch kommt. Und dann haben sie gebetet, diese Zeit. Und wann ist die Bitte erhört worden? Am Pfingsten. Am Pfingsten ist das Gebet erhört worden, der Heilige Geist ist über sie gekommen. Und seitdem empfängt kein Gläubiger mehr den Heiligen Geist, indem er darum bittet, sondern nur indem er sich bekehrt. Versteht? Auch hier muss man unterscheiden. Ja? Die Jünger haben noch gesagt, bitte, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Und als er ausgegossen war an Pfingsten, seitdem kommt der Heilige Geist über jeden, der gläubig wird. Und zwar nicht, indem wir darum bitten. Jetzt im Gemeindezeitalter kannst du so lange, wie du willst, bitten, dass du den Heiligen Geist empfängst. Du empfängst ihn nicht, wenn du dich nicht bekehrst. Und das ist die Apostellehre, aus der wir das entnehmen können. So, wo waren wir denn? Apostelgeschichte 1 waren wir noch bei der Himmelfahrt. Vers 5, Vers 6 kommt dann. Die Jünger fragten ihn dann, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ja, wie kommen sie denn auf diese Frage? Die Königsherrschaft ist das tausendjährige Reich, das in der Bibel im Alten Testament ein Etel von allen Propheten verheißen ist und im Neuen Testament der Offenbarung des Johannes dann in einer zeitlichen Abfolge beschrieben wird. Stellst du die Königsherrschaft für Israel wieder her, weil der Herr sagt, ich will den Heiligen Geist ausgießen? Wie kommen sie auf diese Frage in dem Zusammenhang? Nun, die Jünger haben an den Propheten Joel gedacht. Joel Kapitel 2 und 3 wird dem Volk Israel verheißen, dass wenn der Messias kommt, wird er den Heiligen Geist auf ganz Israel ausgießen. Und daran haben die Jünger jetzt gedacht, ist es jetzt soweit? Diese Joel-Prophezeiung wird erfüllt, der Heilige Geist wird auf ganz Israel ausgegossen und dann wird der Herr das tausendjährige Reich errichten, das messianische Königreich. Ihnen war noch nicht klar, dass der Messias zweimal kommen wird. Beim ersten Mal als der leidende Messias, als derjenige, der in Niedrigkeit kommt und für unsere Sünden am Kreuz sterben wird, der sich das antun lassen wird, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und beim zweiten Mal kommt er in Macht und Herrlichkeit als Richter und Herrscher und König für Israel und der ganzen Welt. Und das wird in Joel prophezeit. Und Petrus zitiert bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zwar die Joel-Stelle, Apostelgeschichte 2, ab Vers 16, da zitiert er Joel, aber er zitiert in dem Sinne, dass es so ist wie bei Joel an diesem einen Vergleichspunkt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die anderen Zeichen und Wunder, Vers 19, ich will Wunder tun von oben am Himmel, Zeichen unten auf Erden, Blut, Feuer, Rauchdampf, Vers 20, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn geschieht, das ist nicht am Pfingsten geschehen. Das hat aber Joel prophezeit, im Zusammenhang mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das wird erst geschehen, wenn der Messias zum zweiten Mal kommt und dann auf ganz Israel den Heiligen Geist ausgießen wird. Kann der Heilige Geist zweimal ausgegossen werden? Ja, kann er, wenn er zwischendurch weggeht. Geht der Heilige Geist zwischendurch weg? Ja, geht er, wenn die Gemeinde entrückt wird. Wenn die Gemeinde entrückt wird, wird es nicht mehr so sein, dass ein Gläubiger den Heiligen Geist dauerhaft empfängt, sondern es wird wieder so sein wie im Alten Testament. Und wenn der Jesus wiederkommt und dann auf ganz Israel den Heiligen Geist ausgießt, dann werden diese dauerhaft wieder den Heiligen Geist haben, werden mit ihm versiegelt sein. Das ist die, in Kurzform, die Erklärung von diesem Hintergrund. Vers 6, deswegen fragen die Jünger, wirst du die Königsherrschaft aufrichten, weil sie die Ausgießung des Heiligen Geistes in Verbindung mit Joel kennen? Und Vers 7 sagt der Jesus zu ihnen, er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Er gibt eher eine ausweichende Antwort, später in den Lehrbriefen wird das aber viel klarer. Und jetzt sagt er in Vers 8, sondern ihr werdet jetzt bald, also in 10 Tagen, die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, jetzt im Gemeindezeitalter. Wir verkündigen das Evangelium in der ganzen Welt. Damals ging es los in Jerusalem und das hat sich dann ausgebreitet in ganz Israel und im ganzen Römischen Reich und letzten Endes in der ganzen Welt, sonst würden wir heute nicht hier sitzen und würden darüber predigen und wären gläubig. Der Heilige Geist wirkt und er will die Gemeinde als seine Zeugen in dieser Welt haben. In allen Ländern der Erde soll das Evangelium von Jesus Christus bezeugt werden. Und das geschieht bis heute. Das Evangelium ist in alle Länder gekommen. In nahezu alle Sprachen wurde die Bibel übersetzt. Also da sind schon einige Bedingungen erfüllt, die uns, wie Matthias vorhin gesagt hat, nahelegen, dass das Gemeindezeitalter sich allmählich dem Ende zuneigt. Also der Wiederkunft Jesu zur Entrückung der Gemeinde, dem steht nichts mehr im Weg. Das kann jederzeit geschehen. Wir wissen aber natürlich nicht den exakten Zeitpunkt, weil wir immer geistlich wach bleiben sollen. Wüssten wir genau, ja, 2038 wird der Herr wiederkommen, oh, da können wir noch ein bisschen uns gemütlich machen. Nee, wir sollen immer geistlich wach sein, weil er jederzeit kommen kann. Und dafür haben wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Vers 9. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das war nicht irgendeine Wolke. Im Hebräischen nennt man diese Wolke die Schechina. Und die Schechina ist die Wolke, die das Volk Israel am Tag bei der Wüstenwanderung geführt hat ins verheißene Land und die über der Stiftshütte geschwebt hat. Nachts als Feuersäule und am Tag als Wolkensäule. Das ist, die Juden nennen diese Wolke Schechina. Es ist ein Begriff, der nicht in der Bibel vorkommt, aber der sich in der Theologie durchgesetzt hat. Und diese Wolke, diese Schechina, die begegnet uns auch im Neuen Testament, hier an dieser Stelle, aber auch zum Beispiel beim Berg der Verklärung. Da ist auch die Wolke, wo ihm dann Mose und Elia erscheinen. Und diese Wolke, diese Schechina, die wirkt wie eine Schleuse zwischen Himmel und Erde. Ja, wo die Schechina kommt, da ist eine Verbindung zum Himmel. Mose und Elia erschienen auf dem Berg der Verklärung. Und hier kommt die Schechina, die Wolke, und nimmt ihn in den Himmel auf. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als wäre da so eine Cumuluswolke runtergekommen, hat sich draufgelegt. Meine Güte, das ist ja nur Luft, da wäre sie durchgefallen, ja. Sondern das ist die Schechina, das ist die heilige Wolke Gottes, die an mehreren Stellen der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, vorkommt. Und die Wolke hat sich sicher zum Himmel gehoben. Das steht ja auch hier, wie die Wolke auch über dem Volk Israel geschwebt ist, über der Stiftshütte und später dann auch über dem salomonischen Tempel, dem nachexilischen Tempel war sie dann nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Und in Vers 11 sagen dann die zwei Männer, die Engel waren, zu den Jüngern, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also sie sagen, Jesus wird wiederkommen und wenn er wiederkommen wird, und zwar die sichtbare Wiederkunft, nicht die Entrückung, wenn er sichtbar wieder auf die Erde zurückkommen wird, wird er wieder über den Ölberg kommen. Er wird über den Ölberg nach Jerusalem kommen, beziehungsweise dieser wird sich sogar spalten, prophezeit Sacharja, dass er geradewegs durchgehen kann, aus Richtung Osten und wird dann auf das Tempelgelände einziehen und wird in der Folgezeit das tausendjährige Reich dann errichten. Vielleicht noch ein paar Sätze zu Apostelgeschichte 2. Wir haben 11:45. Ja, kann noch ein paar Sätze sagen. Apostelgeschichte 2, machen wir einen Sprung rüber, dann bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Da hat sich dann 10 Tage später der Pfingsttag erfüllt, die Prophezeiung hat sich erfüllt, dass der Geist ausgegossen wurde, und zwar am Pfingsten. Pfingsten kommt von dem lateinischen Wort Pentecost und das heißt 50. Warum 50? Nun, weil es 50 Tage nach Pessach war, nach Passa war, noch genauer gesagt 50 Tage nach dem Tag der ersten Früchte. Das ist im Judentum ein spezieller Feiertag. Und der Tag der ersten Früchte war der Auferstehungstag Jesu. Und 50 Tage nach dem Auferstehungstag Jesu war Pfingsten, allerdings 50 Tage nach der jüdischen Inklusivzählung. Es sind eigentlich 7 mal 7 Tage, dann kommen wir auf 49 Tage. Aber bei den Juden zählt der angefangene Tag als voller Tag mit und dann kommen wir auf 50 Tage. Und deswegen Pentecost. Pfingsten heißt 50. Die Juden nennen dieses Fest allerdings nicht Pfingsten oder Pentecost, sie nennen es Schawot. Was heißt das nun schon wieder? Schawar heißt Woche und Schawot heißt Wochen. Und deswegen ist das im Judentum das Wochenfest. Ja, warum jetzt Wochenfest? Nun, weil es 7 Wochen nach Pessach stattfindet. Schawot wird 7 Wochen nach Pessach gefeiert. Und so hat man da es das Wochenfest genannt. Also das Wochenfest ist identisch mit Pfingsten. Und da war die Gemeinde zusammen. Und dann lesen wir Vers 2. Es stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Sie waren nicht im Tempel. Sie waren in dem sogenannten Obersaal. Wer schon mal in Jerusalem war, das ist dort, wo die Zionskirche steht. Man nennt diesen Berg heute Zion, obwohl der eigentliche Zionsberg in der Bibel ist der Tempelberg. Aber dort steht die Zionskirche und da in der Nähe ist der Obersaal, wo der Herr mit den Jüngern das Abendmahl gehalten hat und Pessach gefeiert hat. Und da trafen sie sich nun und da wurde der Heilige Geist über sie ausgegossen. Das hat noch eine Bedeutung, warum es nicht im Tempel war, sondern in einem ganz normalen Wohnhaus, erkläre ich gleich. Erst noch Vers 3, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Jetzt müssen wir immer sehen, wenn so diese seltsame Bibelstellen im Neuen Testament zu finden sind, haben die immer eine alttestamentliche Erklärung. Und so auch hier. Was bedeutet das? Der Wind, der das Haus erfüllt hat und das Feuer, das sich zerteilte. Da müssen wir mal nachschauen. 2. Chronik 7, Vers 1 ist eine alttestamentliche Parallele. Zweite Chronik ist gar nicht so einfach zu finden, aber wir schaffen das. 2. Chronik 7, Vers 1. Und dieser Stelle geht es darum, als Salomo den Tempel einweihte. Und als Salomo diesen neu gebauten Tempel einweihte, ist Folgendes passiert. Wir lesen mal nur Vers 1. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Das ist die Schechina, die Herrlichkeit des Herrn. Erfüllte das Haus. Feuer vom Himmel verzehrte das Brandopfer auf dem Brandopferaltar, der vor dem Tempel sich befand. Und die Herrlichkeit des Herrn, die Schechina, erfüllte das Haus. Und dann lesen wir noch 2. Mose 40, Vers 38. Das ist der letzte Vers im 2. Buch Mose. Da geht es nicht um den Tempel, sondern um die Stiftshütte. Die Stiftshütte ist quasi der Vorgänger des Tempels. Die Stiftshütte müsst ihr euch vorstellen als einen Tempel, den man wieder auf- und abbauen und mitnehmen kann und wegtragen kann. Die Stiftshütte war der Tempel bei der Wüstenwanderung Und den konnten sie ja nicht aus Stein bauen, sondern sie mussten sich ja fortbewegen. Und dann hat man den mit einer Art Zelt gebaut und die Stiftshütte konnte man auf- und abbauen. Es war also ein tragbarer Tempel sozusagen. Aber es war der Vorgängertempel des steinernen Tempels. Und über der Stiftshütte heißt es dann, Vers 38, die Wolke des Herrn, die Schechina, war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin, vor den Augen des ganzen Hauses Israels während aller ihrer Wanderungen. Und dass Lukas das nun in Apostelgeschichte 2, 2 und 3 vom Feuer und Wind so formuliert hat, das hängt mit dem Tempel und der Stiftshütte zusammen. Denn Feuer und Wind, das waren auch die Zeichen, die die Stiftshütte und den ersten Tempel aus Stein begleitet haben. Und das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Feuer steht für die Heiligkeit Gottes und der Wind steht für den Heiligen Geist. Der war auf dem Tempel und der Stiftshütte. Feuer ist in der Bibel ein Symbol für Gericht. Wenn Gericht zum Ausdruck gebracht wird, dann muss man durchs Feuer gehen. Im Feuer verbrennt das Ungute. Und ein Mensch, der vor Gott erscheinen will, der muss gerichtet sein. Aber wir würden alle sterben, wenn wir vor Gott erscheinen würden. Aber der Jesus hat das Gericht auf sich genommen. Er ist für uns durchs Feuer gegangen. Und deswegen müssen wir nicht durchs Feuer gehen. Aber Feuer steht symbolisch für das Gericht, für die Heiligkeit Gottes, dass eigentlich kein sündiger Mensch vor Gott erscheinen könnte, er müsste verbrennen. Aber weil der Herr Jesus das Gericht auf sich genommen hat, müssen wir nicht sterben, er ist für uns durchs Feuer gegangen. Und der Wind steht für den Heiligen Geist, da haben wir mehrere Stellen in der Bibel, der Heilige Geist weht wie der Wind, sagt der Herr einmal zu den Jüngern. Und das war auch über dem Tempel und der Stiftshütte die Heiligkeit und der Heilige Geist Gottes und der ist nun über der Gemeinde. Und die Gemeinde hat sich nicht im Tempel versammelt, sondern in einem gewöhnlichen Wohnhaus. Und in der neutestamentlichen Zeit ist es so, der Heilige Geist ist da, wo die Gemeinde sich versammelt, weil ja jeder mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und wo Gemeinde sich versammelt, da ist der Tempel Gottes. Und das ist der Grund, warum es in Israel keinen Tempel mehr gibt seit 2000 Jahren. Wir wissen alle, der Tempel wurde wann zerstört, der letzte Tempel? 70 nach Christus. Und die Juden hätten so gern wieder einen Tempel aufgebaut. Aber sie können nicht. Warum nicht? Weil eine Moschee an der Stelle steht, wo der Tempel sich befand. Und die bauen sie halt woanders einen Tempel. Können doch in Tel Aviv unten am Meer einen Tempel bauen oder... Ja, wird doch irgendwo einen Platz geben in Israel, wo du einen Tempel bauen kannst. Nein, das geht nicht. Der Ort des Tempels ist von Gott ganz exakt festgelegt. Auf den Meter genau festgelegt. Und da, wo jetzt die Moschee steht, die Felsenmoschee, stand der Tempel. Wer mal in der Felsenmoschee war oder zumindest Fotos gesehen hat, in der Mitte ist so ein Felsengelände, ist der hohe Felsen. Das war das Allerheiligste im jüdischen Tempel. Da stand die Bundeslade. Die Stelle kann man exakt lokalisieren. Die exakte Stelle, wo die Bundeslade stand. Und da können die Juden keinen Tempel mehr aufbauen. Das hat seine Bedeutung, denn der Tempel im Gemeindezeitalter besteht nicht aus Steinen, sondern aus Fleisch und Blut. Das ist die Gemeinde. Und deswegen lesen wir im Korintherbrief, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Wir brauchen kein sakrales Gebäude. Wir brauchen keinen Dom zu bauen. Wir brauchen keine Kirche. Da, wo die Gemeinde sich versammelt, die wahren Gläubigen, ist der Tempel Gottes. Ob das so ein Laden ist, der mal ein Schuhgeschäft war, ob wir uns im Wald versammeln und Gott ehren, da ist der Tempel Gottes. Ob wir eine Hauskreisgemeinde sind, wie viele Leute braucht man denn für eine Gemeinde? Der Herr sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So einfach kann Gemeinde sein. Und wir sind ja deutlich mehr als zwei oder drei. Und wo Gläubige sich versammeln zu Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet, da ist Gemeinde und ist der Herr mitten unter uns. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir das tun, wenn wir uns versammeln, was der Herr sagt, wie wir uns versammeln sollen. Also genau darauf achten, dass er sich freut, wenn er unter uns ist. Und am allerliebsten hat er natürlich, wenn sein Wort klar verkündigt wird, aber es gibt noch ein paar Dinge mehr. Und insofern, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Insgesamt spricht die Bibel übrigens von 7 Tempeln, davon ist die Gemeinde der 5. Wäre ein eigenes Thema. Gut, jetzt sind wir bei der Ausgießung des Geistes. Vers 4, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und dann fingen sie an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Sage ich gleich was dazu. Es wohnen aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter den Himmel. Ja klar, wohnten in Jerusalem Juden. Aber gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel? Wie ist das zu verstehen? Nun, die waren zum Schabbatfest, zum Pfingstfest in Jerusalem und sind aus allen heidnischen Ländern gekommen. Und die meisten Besucher in Jerusalem, die meisten Juden aus dem Ausland sind an Schabbat nach Jerusalem gekommen. Warum? Weil das die angenehmste Zeit zum Reisen war. Die Pfingstzeit, da gibt es kaum Stürme auf dem Mittelmeer, weil viele mit dem Schiff gekommen sind. Es ist noch nicht so heiß wie im Sommer. Und deswegen sind mehr als bei Pessach oder Sukkot oder bei den anderen Festen, bei Schabbat, waren die meisten Juden aus dem Ausland in Jerusalem und wohnten dann auch eine Weile da. Ja, wenn man schon so eine Tour macht, dann bleibt man dann auch eine Weile da. Und die haben jetzt erlebt, wie die Gläubigen der Gemeinde rausgegangen sind, haben das Wort Gottes gepredigt. Petrus hat ja die Pfingstpredigt gehalten. Und deswegen steht hier, es waren Juden aus allen Heidenvölkern in Jerusalem. Und Vers 6, als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das haben sie nicht erlebt. Warum sind sie da bestürzt? Nun, in Jerusalem, welche Sprache wird man da vorrangig sprechen? Hebräisch. Und dann kommen diese Gläubigen aus der Gemeinde und sprechen die heidnischen Sprachen, als hätten sie die von der Pike auf gelernt. Und das ist das Wunder der Sprachenrede. Sie konnten eine Sprache sprechen, die sie nie zuvor gelernt hatten. Und dann kommen die Juden aus dem Ausland und dann werden die Länder hier aufgezählt, wo sie herkommen, und hören sie in den Sprachen der heidnischen Völker das Wort Gottes verkündigen. Warum sind sie darüber entsetzt? Hätten sie sich doch freuen können. Warum sind sie entsetzt? Nun, weil sie als Juden gewohnt waren, dass Gott nur in einer Sprache redet. Und zwar nur zu seinem Volk, und das ist Hebräisch. Das Wort Gottes in heidnischen Sprachen, das war für sie unvorstellbar. Da, ja, im Alten Testament, Gott hat Hebräisch gesprochen zu Israel. Und wenn er Engel gesandt hat, dann hat er sie zu den jüdischen Propheten, die haben Hebräisch gesprochen. Es gibt einige wenige Stellen, wo Engel auch zu Heiden gesprochen haben. Da werden sie wahrscheinlich die heidnische Sprache benutzt haben, eine heidnische Sprache. Aber der Normalfall war, das Wort Gottes wurde in Hebräisch verkündigt. Und jetzt waren sie entsetzt, dass das Wort Gottes in allen heidnischen Sprachen verkündigt wird. Und woher können die diese Sprachen? Und da wird aufgezählt, Vers 8. Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Es sind ja viele Juden im Ausland geboren. Es gibt ja heute noch, die meisten Juden leben heute noch im Ausland statt in Israel. 2/3 aller Juden der Welt leben nicht in Israel. Und damals waren die Juden auch schon in der ganzen Welt verbreitet und sind auch dort geboren worden. Und jetzt werden die Länder, wo sie herkommen, zumindest einige davon aufgezählt, ab Vers 9, Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, also auch außerhalb des Römischen Reiches, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden, Proselyten, Kreter, Araber. Vers 11, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und da waren sie baff. Und das ist das Wunder der Sprachenrede. Gott hat natürlich ein praktisches Vorhaben damit gehabt. Das Evangelium konnte sich viel, viel schneller verbreiten, indem die Verkündiger nicht mühsam die Sprachen lernen mussten, wo sie als Missionare hingegangen sind. Sie konnten sie gleich perfekt sprechen. Und durch das Wunder der Sprachenrede konnten sie zum Beispiel Ägyptisch oder Persisch oder Chinesisch oder Serbo-Kroatisch, was es gibt in Sprachen, ohne die gelernt zu haben. Was für eine Erleichterung bei der Verkündigung des Evangeliums in der Anfangszeit, dass es sich ausbreiten konnte. Und die symbolische Bedeutung ist natürlich, Gott redet jetzt wieder zur ganzen Welt. Gott hat immer auch die Heidenvölker im Blick gehabt, der hat sie auch geschaffen. Und jetzt werden alle eingesammelt, alle Gläubigen in der ganzen Welt, und mit der Gemeinde ist eine völlig neue Heilskörperschaft geschaffen worden, die es vorher nicht gegeben hat. Nämlich eine geistliche Einheit aus Juden und Heiden sowieso, aber auch aus verschiedenen Heiden aus allen Völkern der Welt und verschiedene Menschenrassen, ob die schwarz, weiß, gelb, grün, grün gibt es gar nicht, oder ja, was für Farben die hatten, aus allen, egal, Mensch ist Mensch, alle von Gott geschaffen. Und wenn du gläubig bist, gehörst du zur Gemeinde Jesu. Das ist wahre Einheit. Alle haben den Heiligen Geist, alle gehören zur Gemeinde. Keine Hautfarbe spielt mehr eine Rolle, keine Herkunft, aus welchem Land, wo man immer herkommt, ob Jude oder Heide. Und deswegen hat es auch Streit gegeben in den Gemeinden, als dann Paulus, der Heidenmissionar, losgezogen ist. Und es sind immer mehr Heiden zum Glauben gekommen. Am Anfang waren ja alle Gläubigen Juden. Und dann kamen immer mehr Heiden zum Glauben. Ja, müssen das mosaische Gesetz halten. Und da gab es Streit. Und der Geist Gottes hat sich durchgesetzt und hat die Apostel und Propheten erkennen lassen, nein, sie brauchen nicht erst zum Judentum überzutreten. Was war das eine Hürde gewesen in der Mission? Missionieren wir heute unter arabischen Ländern und müssen zum Judentum erst übertreten, bevor sie Christ werden können. Nein, müssen sie nicht. Du bekehrst dich zu Jesus Christus, empfängst den Heiligen Geist und bist Teil der Gemeinde. Zack, das war's. Du musst nicht erst zum Judentum übertreten. Und das wird Michael Windhöfel noch nächste Woche deutlich erklären. Das Gesetz ist nur für die Juden und die Apostellehre, das ist dann für die Gemeinde. Das müssen wir heute nicht vertiefen. Vielleicht noch zum Wunder der Sprachenrede. Das ist ja hier nicht zum ersten Mal geschehen, dass Gott dieses Wunder gegeben hat. Wo taucht denn das Wunder der Sprachenrede zum ersten Mal in der Bibel auf? Wer wagt es zu raten oder weiß es sogar? Wann kommt das zum ersten Mal in der Bibel vor? Nicht schlecht. Turmbau zu Babel ist Wunder der Sprachenrede. Allerdings als Gericht damals, aber es war das Wunder der Sprachenrede. Aber es gibt es noch früher.
Die Schlange?
Ja, Adam und Eva. Adam und Eva haben von Anfang an eine Sprache gesprochen, ich bin überzeugt, dass es Hebräisch war, die sie nie gelernt haben. Sie konnten von Anfang an sprechen, ohne die Sprache je gelernt zu haben. Und haben zum ersten Mal das Wunder der Sprachenrede in der Bibel. Und dann natürlich beim Turmbau zu Babel. Ganz klar. Da war es allerdings ein Gericht. Es muss nicht ein Segen sein. Die Sprachenrede kann Gericht oder Segen sein. Und da hat Gott es als Gericht gegeben. Und Apostelgeschichte 2 hebt dieses Gericht wieder auf. Die Völker haben sich nicht mehr untereinander verstanden, weil Gott ihnen durch ein Wunder jeder eine andere Sprache gegeben hat. Und jetzt in Apostelgeschichte 2, jetzt verstehen sie sich wieder. Jetzt haben sie die Gläubigen empfangen, den Heiligen Geist aus allen Ländern. Und jetzt versteht wieder einer den anderen. Und insofern wird das Gericht der babylonischen Sprachverwirrung, zumindest was die Gemeinde betrifft, hier symbolisch aufgehoben. Und die das nicht verstanden haben, in Vers 13, es waren ja auch viele Juden da aus dem Inland, die eben in Israel wohnten, und die haben dann die Apostel und die anderen Gläubigen der Gemeinde in diesen fremden Sprachen sprechen gehört und haben nur Bahnhof und Abfahrt verstanden. Ja, nur das für ein Kauderwelsch, ja. Und die spotten dann, ja, die sind betrunken. Weil sie, na, verstehen, wenn wir jetzt ein Sprachgewirr, Russisch, Kroatisch, Chinesisch und alles, ja, jeder spricht das und das, und würde man sagen, ja, haben die zu viel getrunken, so ging es denen, aber natürlich haben sie nicht zu viel getrunken. Sie haben durch das Wunder Gottes eben die Sprachen gesprochen, die sie nie zuvor gelernt hatten. Soll mal genug sein für heute? Okay.